Alles beim Alten, Teil 2. Das ist schon irgendwie ironisch in sich selbst, ja? Wir hätten eigentlich bei dieser Reihe irgendwie jedes Thema irgendwie anders nennen sollen, damit das irgendwie ein bisschen deutlich wird, worum es eigentlich geht. Sonst könnte man ja wirklich meinen, ja, unser Ziel ist, alles irgendwie so beim Alten zu belassen. Wir haben letzte Woche, für die, die nicht da waren, aber auch für die, die es schon wieder vergessen haben, angefangen mit dieser Reihe und haben so angefangen, beziehungsweise sind so eingestiegen mit der Frage, so was so unsere Vorsätze sind für dieses Jahr. Ich meine, Mitte Januar ist das meistens schon irgendwie wieder jenseits von Gut und Böse. Und ja, uns damit so beschäftigt, dass so ganz viele von unseren Vorsätzen oder dass ganz viele von uns sich schon gar keine Vorsätze machen, weil wir wissen, das bringt ja eh nichts und das funktioniert sowieso nicht. Und dann spart man sich die Resignation und lässt alles beim Alten. Und guck mal halt, was so kommt, ja. Und demgegenüber haben wir gestellt die Jahreslosung, die über diesem Jahr steht, aus Hesekiel 36, Vers 26, wo Gott sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und das klingt ja nun mal so gar nicht nach alles beim Alten. Und wir haben das letzte Mal auch so festgehalten, dieser Frust, dass wir irgendwie immer versuchen, irgendwas zu ändern, der muss nicht unbedingt sein, weil wir gesehen haben, in diesem Vers geht es ja nicht darum, wir müssen uns darum bemühen, ein neues Herz zu haben und einen neuen Geist zu haben, was auch immer das bedeutet, oder wir müssen uns bemühen, dass irgendwie was Neues reinkommt, sondern es ist Gott, der das schenkt. Also es ist ein Geschenk. Und Geschenke kann man entweder annehmen oder man kann sagen, interessiert mich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Gerade auch bei Geschenken, die noch nicht übergeben sind. Ja? Also wenn man so vor Weihnachten irgendwie auf ein Geschenk wartet und am 23. sagt, ach, jetzt habe ich schon 4 Adventssonntage gewartet und ich habe immer noch kein Geschenk bekommen. Ja, da kann man schon, also es wäre ein Tag zu früh, um enttäuscht zu sein. Ja. Und wenn ihr am 25. erst Geschenke auspackt, dann natürlich sowieso 2 Tage zu früh. Aber ist ja auch egal. Heute ist eher so mal die Frage, was bedeutet das eigentlich? Neues Herz, neuer Geist, was soll denn das? Und was soll das denn bitte schön ändern? Ich meine, okay, ich glaube, wir sind alle noch nicht in dem Alter oder haben auch nicht so dieses Krankheitsbild, dass es jetzt irgendwie kardiologischer Eingriff nötig wäre, damit wir irgendwie über dieses Jahr kommen. So Gott will und wir leben, haben wir alle ganz gute Chancen, das zu schaffen. Und um da irgendwie so einzusteigen, würde ich gerne erstmal auch so ein bisschen beleuchten, das habe ich letzte Woche noch gar nicht gemacht, in welcher Situation das eigentlich so geschrieben steht und was sich daraus auch vielleicht ableiten lässt für uns, was das für uns bedeutet. Der Uwe sagt das immer ganz nett, gerade auch wenn wir irgendwie im Alten Testament irgendwas behandeln, dann sagt er, ja, das musst du ja auch erstmal im Kontext sehen und das gilt jetzt hier wieder fürs Volk Israel, das kannst du nicht 1:1 für uns übertragen. Stimmt, deswegen schauen wir uns jetzt den Kontext an. Also, das Volk Israel, an den dieses Wort hier gerichtet ist, das befindet sich gerade in im babylonischen Exil. Ich will immer Gefangenschaft sagen, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Es war keine Gefangenschaft, es war auch keine Sklaverei. Also das Volk Israel weiß, was Sklaverei ist. Die waren in Ägypten in Gefangenschaft und in Sklaverei. Die mussten da Frondienste machen. Das war alles ziemlich, ziemlich blöd. Ja, hatten keine eigenen Rechte mehr, wurden mit Füßen getreten und so weiter. Aber jetzt hier, die waren nicht wirklich Gefangene. Das waren keine Sklaven. Die hatten eigene Häuser, die hatten eigenes Land zur Verfügung, die durften von dem Ertrag leben, natürlich mussten was von diesem Ertrag abgeben und so weiter. Aber es war jetzt nicht so, dass sie kurz vorm Sterben standen und die ganze Zeit um ihr Leben fürchten mussten oder komplett ausgebeutet worden wären. So war es jetzt dann nicht. Aber sie waren auch nicht wirklich frei. Also sie waren an den Ort, an den man sie gesetzt hatte, waren sie gebunden. Sie konnten da nicht weg. Hätten sie gesagt, wir wollen wieder zurück nach Jerusalem, also zu ihrer Hauptstadt, wir wollen zurück nach Israel, da wo wir eigentlich hergekommen sind, hätte der König gesagt, nö, das geht nicht. Und was vor allem tragisch ist, sie konnten natürlich dadurch auch nicht zurück zum Tempel. Und das war für die Juden damals natürlich irgendwie das Wichtigste. Ja? Das war das Zentrum ihres Glaubens. Ja? Für uns ist das vielleicht unvorstellbar, weil viele von uns sagen, ja, ach, ich kann auch ohne Kirche leben, vielleicht auch sogar ohne, also auf jeden Fall so ohne dieses Gebäude, da hänge ich jetzt nicht unbedingt dran. Ja, aber für die war das schon auch nochmal, das war so das Zentrum, vielleicht so wichtig wie für uns die Bibel, vielleicht noch wichtiger. Also Glauben ohne Tempel ging eigentlich für die nicht. Also sie sind auf jeden Fall nicht da, wo sie eigentlich sein sollten. Es geht ihnen nicht komplett schlecht, sie sind nicht wirklich frei, aber sie sind auf jeden Fall nicht da, wo sie eigentlich wirklich sein sollten oder wo, ja, wo sie hingehören. Und sie hatten auch die ganze Zeit die Hoffnung, dass sie ziemlich bald wieder zurückkommen. Man muss das so sagen, man muss das so sehen, die Babylonier, das war ein ziemlich mächtiges Volk, die haben also die Israeliten angegriffen und belagert. Und dann haben sie auch Jerusalem einmal eingenommen und dann haben sie einen Teil der Bevölkerung weggeführt. Aber den anderen Teil haben sie da einfach noch gelassen. Die haben auch noch als quasi Vasallenstaat haben die noch weitergelebt. Ja, und irgendwie ein paar Jahre später sind die nochmal gekommen, haben nochmal Leute weggeführt, ja. Und dann beim dritten Mal haben sie dann ganz Jerusalem kassiert und wirklich auch den Tempel platt gemacht. Und das war natürlich so die absolute Zerstörung ihrer Hoffnung, dass es irgendwie wieder zurückgehen könnte in das, wo sie eigentlich hin wollten. Und sie hatten auch irgendwie falsche Propheten, haben die ganze Zeit gesagt, ja, Gott wird euch ziemlich bald wieder auch zurückführen. Es wird alles wieder gut kommen, ja, keine Sorge. Ja, und Hesekiel, von dem dieses Wort hier stammt, der hat gesagt, nee, Leute, das wird eine längere Geschichte. Wir sind hier noch nicht durch. Und dann ist tatsächlich auch Jerusalem gefallen. Und ja, jetzt erst so gegen Ende dieses Buches spricht Hesekiel jetzt endlich von einem Neuanfang. Und er spricht nicht einfach so von etwas, ja, jetzt kommen wir irgendwann mal wieder zurück und so weiter und dann bauen wir das alles wieder auf, sondern er spricht von einem grundlegenden Neuanfang. So wie es bisher gelaufen ist, so kann es nicht weitergehen. Er sagt, wir können hier auf dem Alten, können wir nicht aufbauen. Was war eigentlich das Problem von Israel? Also ich denke, Israel hatte viele Probleme und was mir aber so aufgefallen ist, als ich das so betrachtet habe, dieses Volk Israel, was so eine ganz enge Beziehung auch zu Gott hatte, die haben sich immer wieder nach einer Sache gesehnt. Die wollten so sein, wie alle anderen auch. Gott hatte gesagt, ich erwähle euch zu was Besonderem und die haben gesagt, aber wir wollen eigentlich genauso sein wie alle anderen. Wir wollen gern Götter haben, die man sehen kann. Die anderen haben alle Götter, die man sehen kann, die kann man anfassen, die haben auch noch mehrere Götter und wir haben einen, den man nicht sehen kann. Das ist total uncool, wir fallen hier voll aus dem Rahmen. Wir wollen so sein wie die anderen, wir wollen da nicht so komisch auffallen als so fromme Sonderlinge. Und dann haben sie gesehen, Mensch, die anderen, die haben alle Könige, wir haben keine Könige. Wir haben zwar immer einen, der irgendwie so vorne wegläuft, das war am Anfang der Mose, aber wir haben keinen richtigen König. Wir wollen so jemanden, der so die Macht ausstrahlt, so einen mit einem Palast und einer Krone und so einen, ja, und sie wollten immer so sein wie die anderen Völker. Und Gott hat immer wieder gesagt, meine Güte, ihr seid eigentlich mein auserwähltes Volk. Warum sehnt ihr euch nach was anderem? Warum entdeckt ihr nicht eigentlich das Geheimnis dessen, was ich eigentlich für euch vorbereitet habe? Und schaut die ganze Zeit auf was anderes. Das war nämlich, und das stand im absoluten Widerspruch zu dem, was eigentlich Gottes Plan für sie war. Und es macht Gott auch in dem durch den Propheten Hesekiel deutlich, was sein Ziel von Anfang an war. Nämlich, dass Israel quasi den anderen Völkern so vor Augen führen sollte, wer Gott eigentlich wirklich ist. Sie hatten eine privilegierte Stellung. Sie sollten seinem Namen Ehre machen. Wir haben eben Lieder gesungen, wo es um Gottes Ehre ging. Das machen wir immer wieder. Ja? Und Israel war quasi, das war die Funktion von Israel. Die sollten Gott Gottes Namen Ehre machen. Und er sagt hier, Leute, das ist immer noch mein Plan. Und nicht, weil ich jetzt denke, meine Güte, auch ihr tut mir so leid, jetzt seid ihr da bei den Babyloniern und könnt nicht richtig das, was ihr wollt und sollt und überhaupt jetzt machen wir was anderes, sondern er sagt zuallererst, es geht hier nicht um euch. Ich greife jetzt ein, weil es um meinen Namen geht. Ich will, dass mein Name wieder die Herrlichkeit bekommt vor den Völkern, die ihr eigentlich haben sollte. Deswegen greife ich jetzt ein und ich fange mit euch an. Gottes Ehre war schon immer das höchste Ziel. Und ganz besonders damals beim Volk Israel. Und unsere Situation ist eigentlich ganz ähnlich. Ich habe mir auch gedacht, wir leben auch nicht in Sklaverei. Wir können unsere Zeit frei einteilen. Wir können entscheiden, was wir mit unserem Leben anfangen wollen. Okay, vermutlich irgendwie müssen wir das noch mit unseren Eltern irgendwie abklären und so weiter. Aber wir haben doch relativ viel Freiheit. Wir können entscheiden, was wir mit unserer Freizeit machen wollen. Wir können uns Hobbys suchen. Wir können uns entscheiden, dies und jenes zu lernen. Wir können uns entscheiden, diesen oder jenen Beruf zu ergreifen. Uns je nachdem auch irgendwie fortbilden, irgendwas machen. Wir können eine ganze Menge mit unserem Leben anfangen. Aber auch wir sind oft gar nicht so wirklich frei. Zumindest erlebe ich das auch bei mir und auch bei ganz vielen Leuten so, dass es sich manchmal nicht so anfühlt, als würde ich der Herr über meinen Alltag sein, sondern als würde der Alltag eher der Herr über mich sein und mir sozusagen diktieren, was ich wann und wie und wo zu machen habe. Und ich komme auch immer irgendwie in so Sachen rein, die immer mehr Verpflichtungen auch von mir verlangen. Und manchmal frage ich mich, bin ich denn wirklich so frei, wie ich denke und wie ich auch gerne wäre? Und das und gerade auch, wenn ich dann mir sowas vornehme, wie Jahresvorsätze und die dann irgendwie nicht umsetze, weil dieser Alltag eben doch irgendwie größer ist oder mein innerer Schweinehund oder wer auch immer, ja, auf jeden Fall merke ich, obwohl ich Freiheiten habe, kriege ich meinen Willen irgendwie doch auch nicht durchgesetzt. Und das enttäuscht mich. Und es ist ja jetzt nicht wie eine Sklaverei. Dann ist es am leichtesten vielleicht und irgendwie auch verständlich, wenn man irgendwo sagt, na, ich kann mich ja auch mit dem Ist-Stand irgendwie zufrieden geben. So schlecht lebe ich auch gar nicht. Und ist ja eigentlich auch was ganz Nettes. Ich habe hier, also die Israeliten hatten damals so ihr Haus und sie hatten ihren Garten und ihr Feld und sie konnten das irgendwie bestellen. Und auch ich habe so, ich habe meine Frau, ich habe meine Wohnung und ich habe einen Job und ich kann damit jetzt einfach auch so zufrieden sein. Ist doch gut. Was will ich denn noch mehr, ja? Vielleicht kann ich noch mal ein bisschen mehr Geld verdienen, ein bisschen was sparen und mir das und jenes ermöglichen. Abfinden mit dem Ist-Stand, ja? Und was ist da unser Problem? Ich glaube, dass wir ganz oft ganz ähnlich sind wie diese komischen Israeliten. Wir leben in einer Welt, sind umgeben von Leuten, die Gott nicht kennen und vielleicht auch gar nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und die leben auch so in der Situation, in der man halt so ist. Ja? Und die haben so auch ihre Pläne und wir denken uns, ach, das wäre eigentlich auch ganz schön. Ich weiß nicht, was so deine Ziele sind in deinem Leben und ich weiß auch nicht, was du jetzt so aufgeschrieben hast. Letzte Woche haben wir ja aufgeschrieben, was würden wir uns denn eigentlich wünschen? Was wären denn so unsere Ziele? Ich habe ja meinen Zettel vorliegen gehabt und ich weiß, was da drauf steht. Und ich habe auch so einen Zettel gefunden, wo so drauf steht irgendwie, ja, ich möchte irgendwie mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen. Finde ich alles gut, ja? Oder möchte rechtzeitiger anfangen, für Prüfungen zu lernen. Auch sehr lobenswert, ja. Aber das ist so, ja, wir wollen so sein wie die anderen. Wir wollen auch eigentlich gar nicht so unbedingt auffallen, ja. Ist ja auch irgendwie unangenehm, ja, so komisch fromm aufzufallen, ja. Ist ja nicht so unbedingt unser Ding. Aber Gottes Plan ist damals wie heute noch genau das Gleiche. Und ja, Uwe hat recht, man darf nicht alles eins zu eins übertragen, aber hier, wenn es im Neuen Testament steht, es wird nämlich genauso fortgeführt, in 2. Korinther 5, Vers 9 heißt es, unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt. Und ich möchte das mal übersetzen mit dem, was ihm Ehre macht. Ja? Ich denke, das ist zulässig. Also unser Ziel ist genau das gleiche wie damals bei Israel. Ja? Wir sind dazu da, um Gott Ehre zu machen, was auch immer das bedeutet. Ja. Und deswegen, glaube ich, gilt auch für uns, und ich möchte die Jahreslosen jetzt mal auch in einem, also noch die Verse drumherum so ein bisschen lesen, beziehungsweise die zwei, die da, oder den einen, der danach noch kommt. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Ezekiel 36, 26 und 27. Jetzt sind wir also da mit diesem Herz und diesem Geist und wissen irgendwie immer noch nicht ganz genau, was das ist. Ich habe ein bisschen überlegt, vielleicht tut es ja ein Bild. Und vielleicht bin ich doch irgendwo tief in meinem Innern doch auch ein bisschen Nerd, weil das Bild, was ich jetzt habe, ist so ein bisschen nerdmäßig. Aber ich denke, jeder kann das auch verstehen. Unser Herz ist so ein bisschen sowas wie die Hardware von einem Computer. Ja? Und Gottes Geist, den er uns geben will, ist so ein bisschen wie die Software. Und ich meine, heutzutage, wenn man irgendwelche Spiele spielt, man kauft jetzt keine Spiele mehr in der Box, aber früher,
zu meiner Zeit,
gab es das noch, da hast du dir Battlefield in so einer Box gekauft. Ja, das war dann so. Und da standen dann die Systemanforderungen unten drauf. Aber das ist ja heute noch genauso. Du findest die Systemanforderungen immer noch irgendwo. Aber in meinem, früher stand das natürlich immer drauf. Und du musstest dann auch gucken, ja, erfüllt denn meine Hardware überhaupt die Voraussetzungen? Sonst konnte ich es glatt vergessen, ja. Auf einem alten 60er Pentium konntest du vergessen, irgendwas zu spielen, was irgendwie 3D-Anforderungen hatte, ja. Ja. Die Älteren unter euch mögen sich daran erinnern, ja. Also es ist eigentlich gar nicht möglich. Und unser altes Herz ist wie ein System, was, auf dem das nicht funktioniert. Es ist einfach so, dass die Systemanforderungen nicht stimmen, ja. Wir sind damit überfordert. Wir kriegen das nicht hin. Und es wäre natürlich irgendwie auch gemein von Gott irgendwie zu verlangen. Ich verlange, dass mein System auf euch funktioniert und wir denken uns, ich erfülle die Systemvoraussetzungen gar nicht. Ja? Und wenn man sich das mal anschaut, das, was im Alten Testament, aber auch das, was im Neuen Testament so steht, wie sich Gott unser Leben vorstellt, meine Güte, da muss man ja auch denken, ohne mich. Wie soll ich das denn schaffen? Das geht ja gar nicht. So zu leben, meine Güte. Und Jesus dann noch als Vorbild. Also, für jeden, der denkt, meine Güte, schaffe ich so aus dem Ärmel, der soll sich nochmal die Themenreihe irgendwie wahre Worte anhören. Genau, da ging es um die Bergpredigt. Ja. Also, gute Nacht. Das funktioniert nicht. Die Systemanforderungen sind gar nicht gegeben. Ich kriege das selber nicht hin. Das kriegt keiner von uns hin. Deswegen sagt Gott, Leute, ich schenke euch ein System, auf dem das läuft. Ich schenke euch ein System, auf dem das läuft. Ich schenke euch ein neues Herz. Ich schenke euch die Hardware, auf dem das läuft. Und er sagt, ich nehme das alte Herz raus. Ja, das Alte muss weg und ich will euch was Neues geben. Und wir haben heute auch zusammengesessen, auch um so ein bisschen klar zu bekommen, wie geht es denn jetzt nach dem, was ich heute erzählt habe, denn so weiter. Ich werde jetzt auch vieles davon nur anreißen, was wir später auch nochmal genauer betrachten werden. Es ist so, wir haben darüber gesprochen, nämlich, wir als Menschen, die das erkannt haben, irgendwann, vielleicht hast du ja auch schon diese Entscheidung getroffen, ja Mensch, das habe ich verstanden, Herr, ich schaff's nicht, ich brauche deine Erneuerung. Ich brauch's, dass du mich veränderst. Und in dem Moment, wo wir sagen, ja Herr, ich möchte dir mein altes Leben geben, ich möchte dein Leben annehmen, ich möchte deine Vergebung bekommen, da bekommen wir ein neues Herz. Ja? Und jetzt könnte man ja sagen, das ist ja alles super, jetzt habe ich das habe ich den Top-Rechner, jetzt läuft das alles bei mir. Die Frage ist, du kannst auf einem neuen Rechner auch ein altes System laufen lassen. Du kannst, das ist downwards kompatibel, sagt man so schön, ja. Und ich glaube, dass wenn du sagst, meine Güte, ich bin doch schon so lange mit Gott unterwegs, vielleicht hast du diese neue Software bei dir noch gar nicht so wirklich installiert. Du bist noch gar nicht, du fährst nicht die ständigen Updates, die da die ganze Zeit kommen, ja. Du versuchst immer noch das alte System auf dem neuen Rechner laufen zu lassen und denkst dir irgendwie bin ich nicht in dem, was ich eigentlich sein sollte. Irgendwie bin ich auch nicht so frei, wie ich eigentlich sein sollte. Irgendwie ist das noch gar nicht das Ganze. Worauf ich hinaus will, das eine, das ist von jetzt auf gleich, das ist dieses Geschenk, dass Gott uns ein neues Herz schenkt. Aber das andere, das ist ein Prozess, das geht los. Gottes Geist ist ein Gott der Veränderung. Für jeden, der sagt, ich will auf keinen Fall, dass sich irgendwas ändert, für den ist Glaube eher so eine kritische Sache. Ja, aber für jemanden, der sagt, ja, okay, ich möchte mich darauf einlassen. Für den wird es spannend. Für den kann es richtig spannend werden. Weil Gott ist ein Gott der Veränderung. Gottes Geist wird so oft im Neuen Testament mit Veränderung, und also anhaltender Veränderung, irgendwie einen Prozess in Verbindung gebracht. Das ist nicht von jetzt auf gleich. Ich kenne auch keine Geschichte, wo das so war. Nicht aus meinem Leben, nicht von irgendwelchen Freunden, nicht aus der Bibel. Aber ich kenne viele Geschichten, wo so eine Initialzündung stattgefunden hat und wo dann Veränderung möglich war. Und wie gesagt, wir bekommen die Hardware geschenkt und wir bekommen die Software geschenkt. Und das ist das Geniale, was irgendwie auch, wo ich nochmal anknüpfen möchte vom letzten Mal. Wir können dafür nichts tun, um das Geschenk zu bekommen. Das kriegen wir geschenkt. Die Frage ist, was machen wir denn jetzt mit diesem neuen System? Und das Ermutigende ist, Gottes System läuft auf seinem neuen, auf dem neuen Herzen, was er uns schenkt. Ja? In Römer 8, Vers 16 heißt es, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Da ist es wieder zusammen. Gottes Geist und Herz, das gehört zusammen. Und er schenkt es in uns. Und ich habe auch so ein bisschen gebrainstormt, was mir noch dazu einfällt. Und ich bin auf was ganz Interessantes gestoßen. Es gibt einen Menschen in der Bibel, der ganz besonders auch hervorgehoben wird. Ich spreche jetzt nicht von Jesus, ja, der war auch Mensch, aber das ist David. Ja, von dem wird gesagt, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Und bis heute sitzt Jesus auf dem Thron Davids, nur das nur so am Rand. Also David ist eine ganz, ganz wichtige Person auch noch heute für uns. Und der hat was ganz Interessantes gebetet, beziehungsweise einen ganz interessanten Psalm geschrieben. Zu einem Zeitpunkt, wo er gemerkt hat, Mensch, krass, ich habe mich so verrannt, ich habe auf meinem System irgendwie so viel Mist angehäuft, so viel Malware und Virenscanne nicht mehr durchgeführt, das ist alles komplett verrotzt. Und er betet in Psalm 51, Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Und ich glaube, dass uns David hier einladen will, genauso auch in dieses Gebet einzusteigen. Letzte Woche habe ich gesagt, bittet Gott darum, dass er euch dieses Geschenk gibt. Wenn ihr das wirklich wollt, dann tut das. Ich weiß nicht, wie ihr eure Woche und wie ihr euer Gebetsleben diese Woche ausgelebt habt. Ist ja noch nicht zu spät, jetzt damit anzufangen. Aber ich habe mir das auch bewusst, ich habe das bewusst auch gemacht, jeden Morgen auch Gott darum gebeten, genau das auch zu tun. Und jetzt möchte ich da weitergehen. Lass uns das erweitern. Lass uns das so erweitern, wie David das hier tut. Gott, erschaffe in mir dieses reine Herz und gib mir einen aufrichtigen Geist. Ich will das wirklich auch, ich möchte das vertiefen. Ich möchte nicht nur, dass du mir dabei hilfst, meine Wünsche zu erfüllen, die sich irgendwie an dem orientieren, was ich so um mich herum erlebe, sondern ich will, dass sich mein Herz wirklich auch an dem orientiert, was du mir schenkst. Das ist so quasi der nächste Schritt in diesem Weg raus aus diesem Alles beim Alten, aus diesem ewigen Gleichen. Und ich lade euch ein, da mitzugehen. Und wie gesagt, Gott macht den ersten Schritt. Gott schenkt uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Und wir sind jetzt in der Verantwortung, was machen wir mit diesem System? Bleiben wir in Verbindung? Fahren wir die Updates? Sind wir darauf gespannt, was Gott noch vorhat? Oder versuchen wir mit unserem Supersystem, was Gott uns geschenkt hat, irgendwie das alte Programm zum Laufen zu bringen? Ich glaube, das funktioniert nicht gut oder einfach nur sehr unbefriedigend. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du derjenige bist, der immer den ersten Schritt geht, der uns entgegenkommt und der so viele gute Gaben für uns hat. Herr, du weißt, dass wir es alleine nicht schaffen. Und Herr, ich merke es auch immer wieder, dass ich es auch alleine nicht schaffe. Ich merke immer wieder, dass ich es versuche, dass ich entweder versuche, auf meinem alten System was Neues laufen zu lassen, was die Systemanforderungen einfach nicht hergeben. Oder dass ich auf dem, was du mir geschenkt hast, versuche, mein altes Leben laufen zu lassen, was irgendwie ja funktioniert, aber irgendwie auch nicht das Wahre ist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns klar machst und uns deutlich machst, wozu du uns auch befähigen möchtest. Und dass es darum geht, dass wir dir Ehre machen und dass du uns auch zeigen möchtest, was das überhaupt wirklich ist. Herr, ich möchte dich bitten für uns jetzt auch, wenn wir in die Kleingruppen gehen, dass wir das vertiefen, dass wir das mitnehmen, dass wir uns darauf einlassen, wenn du wirklich auch uns verändern möchtest. Und das sind tiefgreifende Veränderungen. Das ist nicht irgendwie mal die Soundkarte oder die Grafikkarte ausgetauscht, sondern du willst wirklich ans Motherboard, du willst wirklich an die Festplatten, du möchtest an den Arbeitsspeicher, du gehst ans Eingemachte. Und dann möchte ich dich bitten, dass du uns darin begleitest und uns auch immer wieder zeigst, dass du mächtig bist, das auch durchzuführen und dass du gute Absichten mit uns hast. Herr, schenke uns dieses Herz und schenke uns diesen Geist, der uns rausholt aus alles beim Alten und hineinführt in das wunderbar Neues. Amen.